Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ist auch wieder so eine Art ganz besonderer Gottesdienst. Mal anders. Also Lutz zum Beispiel links außen habe ich noch nie gesehen. Okay, ich wollte euch ganz kurz was sagen noch. Also schon ein paar Monate her, da ist mir etwas passiert, das habe ich einigen schon erzählt. Und zwar fahre ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und dann habe ich links auf der Wiese, so morgens, also ist ja, wenn ich mal sage morgens, meine ich immer so zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr, habe ich einen Storch gesehen. Und ich fand das so toll, der Storch stand da so, ich hatte so das Gefühl, man steht ja auf einem Bein vielleicht nur, wartet auf einen Frosch oder eine Maus, die durch die Wiese hüpft. Und habe ich Gott gedankt für die Schöpfung, weil ich es einfach so toll fand. Und also diesen Storch habe ich ganz viele Morgen noch gesehen. Und irgendwann morgens dachte ich nochmal, Mensch, der hat ja wirklich so sein Jachtrevier da. Und dann komme ich abends spät von der Arbeit wieder mit dem Fahrrad und der Storch steht da immer noch. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Und dann habe ich nächsten Morgen nochmal ganz genau hingeguckt, da habe ich gemerkt, dass das ein Plastikstorch war. Und ich hatte Gott jetzt für diesen Plastikstorch gedankt. Und da habe ich auch noch gedacht, Mensch Gott, was hat mir dieser Humor jetzt zu sagen? Aber so ein paar Wochen später, 4, 5, 6 Wochen später, ich fahre wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit hin morgens und dann gucke ich einmal die Wiese gegenüber, da saßen 8 Störche. Und da habe ich noch so gedacht, Mensch, Gott, da habe ich ihm wirklich nochmal gedankt. Also die bewegten sich auch alle, da stand keiner still. Es waren wirklich 8 und abends waren sie weg. Also da habe ich noch so gemerkt, Mensch, ich will nicht sagen, Gott hat Humor, aber das ist einfach auch schon, wenn du so mit Gott unterwegs bist. Und das hat schon viel mit Freude zu tun und darauf, dass man sich eben auf Gottes Schöpfung auch so einlässt. Und das hat so ganz viele Punkte. Also zum Beispiel auch mit Thema Heilung ist für mich immer ein Problem, obwohl wir schon Heilung erlebt haben, ganz oft sogar. Wir haben sogar Heilung bei unserem Pferd erlebt. Silke hat ganz treu für unser Pferd gebetet und das Auge ist wieder gut geworden. Und nachdem es einmal schlimmer geworden ist, ist es danach sogar besser geworden, als es vorher war. Und da gibt es so ganz viele Sachen, wo wir einfach uns als Menschen immer wieder drauf einlassen müssen. Und das finde ich wirklich, wirklich klasse, dass wir so selbst mitsteuern können. Hat übrigens auch was beim Lobpreis zu tun. Wenn ich mich auf den Lobpreis gar nicht erst einlasse, dann werde ich auch keinen Lobpreis erleben. Das hat auch mit Wunder, mit allen Wundern was zu tun. Wenn ich mich da gar nicht drauf einlassen will, werde ich diese Wunder nie erleben. Und letzten Endes, wenn ich mich nicht drauf einlasse, werde ich vielleicht auch mein Bibellesen nicht viel erleben. Das mag also durchaus auch sein, wenn ich da nur rüberfliege und da gar nicht weiter drüber nachdenke. Also bei Gott bin ich selbst mit im Boot. Ich kann mitentscheiden, auch mich drauf einzulassen und auch mitzuerleben. Und ich danke Gott dafür, dass er bei mir immer so einen langen Mut hat und langen Atem hat, wenn ich manchmal etwas länger brauche für eine Entscheidung.
Viertelstunde, das ist echt eigentlich eine Frechheit. Aber was mich entspannt, ist irgendwie so so Freund Paulus so. Kennt ihr die Geschichte von Paulus irgendwie, wo der Typ irgendwie einschläft bei ihm? So. Genau. Und die Bibel ist super authentisch und schreibt das einfach auch mit rein. So. Also sagt nicht irgendwie so, und dann kommt der diese super Bekehrung, die so super Hammer ist, von Saulus, diesem Christenverfolger, zu Paulus, diesem treuen, hingegebenen Typen. Und dann brennt irgendwie da der Gemeindehimmel. Nee, anscheinend nicht. Sondern es wird berichtet irgendwie, da schläft einer ein, fällt irgendwie aus dem ersten Stock. Was dann wieder sehr fancy ist, ist, dass Paulus hingeht und ihn wieder von den Toten auferweckt oder so. Das ist natürlich wieder ziemlich cool. Aber trotzdem, auch Paulus war anscheinend nicht völlig perfekt. So. Jetzt tickt die, aber das zählt jetzt noch nicht als Viertelstunde. Das war jetzt nur die Entgegnung. Diese Woche habe ich mir so überlegt, Mensch, was kannst du erzählen in der Kürze der Zeit? Und ich habe mich auf 3 Punkte reduziert und mal so ein ganz einfaches To-Go-Ding gemacht, und zwar Überschrift: Dinge, die dir dein geistliches Leben erleichtern. Dinge, die dir dein geistliches Leben erleichtern. Hä? Dafür bist du doch heute Morgen hier, oder? Jo, super. So, Teil 1. Sei Teil eines Teams. Steht da jetzt auch, ne? Fancy. sei Teil eines Teams. Der Starke ist am mächtigsten allein. So, liebe Bildungsbürgerkinder, wer hat das gesagt? Wer weiß es? Schiller, Wilhelm Tell und noch ein berühmter deutscher Schriftsteller, der tatsächlich hohe Auflagen erzielte, nämlich Adolf Hitler. In meinem Kampf steht das auch. Da steht auch, der Starke ist am mächtigsten allein. Da kann man schon mal so, also aus dem Satz hätte man schon den Mindset dieses Burschen irgendwie herauslesen können, wie der so drauf ist. Der Starke ist am mächtigsten allein. Und die Überschrift ist jetzt, sei Teil eines Teams. Heute ist ja auch ein ganz interessanter Tag. Es ist kein so kirchlicher Feiertag, sondern es ist so ein Feiertag, den hat man eigentlich schon ziemlich vergessen. Gerade so wie wir in Deutschland machen uns da eigentlich nicht so viel einen großen Kopf drum. Heute ist Volkstrauertag. Die Älteren werden sich erinnern, den Jüngeren sagt das wahrscheinlich relativ wenig. Wenn ich von Bielefeld zurückfahre, so über Besenkamp, dann fährt man so durch Siele durch, auf dem Weg nach Bünde, und dann steht da auch noch so ein großes Denkmal irgendwie so, vom Ersten Weltkrieg. So die ganzen Soldaten, die da so gefallen sind. So und so Volkstrauertag ist auch so ein Tag, wo man sich daran so zurückerinnert. Und meistens kommen ja Kriege auch, oder sind Kriege die Folge blöder Entscheidungen. Und ich glaube zutiefst, dass Gott uns eine gute Anleitung gibt, wie wir gut durch unser geistliches Leben kommen, wie wir gut durch unser generell unser Leben kommen. Und man sieht in der Bibel immer, waren die ganz arm dran, die alleine losgeschickt wurden. Das waren eigentlich immer so die armen Würste. Ist auch zum Glück nicht so häufig passiert. Teamlösungen bei Außeneinsätzen sind anscheinend das Standardvorgehen bei Gottes Firma. Zum Glück müssen wir nicht irgendwie alleine irgendwie so losdackeln. Das geht auch schon mit der Schöpfung los, ganz vorne. Ganz vorne ist schon dieser Teamgedanke, dieser Team-Spirit irgendwie ist total dabei. Gott schafft gerade die Erde und da steht irgendwie dann so, und der Geist ist über dem Wasser. Und auch da denke ich immer so, hey Bibel, cool. Niedergeschrieben vor 3000 Jahren. Vor 3000 Jahren sitzt da irgendwo einer vor seiner Lehmhütte und schreibt das irgendwie so auf, inspiriert durch den Geist, aber schreibt, der Geist ist über dem Wasser. Gottes Geist schwebt über dem Wasser und wir wissen, aus dem Wasser kommt das Leben. Ja, wir haben so dann knappe 3000 Jahre später gebraucht, um zu wissen, okay, evolutionstechnisch kommt eigentlich das Leben aus dem Wasser. Und ohne Wasser ist kein Leben. So. Und dass die Schrift und das Wort Gottes gleich zu Anfang irgendwie aneinander knüpft, finde ich einfach nochmal einen interessanten Funfact. So, weitere Teams. Adam und Eva, kommt gleich das nächste Team. Die bilden jetzt keine biologische Befruchtungsgemeinschaft auf Zeit, um sich dann irgendwie jetzt zu vermehren, sondern Gott beschreibt gleich zu Anfang schon ein Team, was total wichtig ist, was sogar heilig ist. Sie beschreibt ein Team, wie Menschsein gelingen kann. Wie nicht nur Kinderkriegen gelingen kann, das hilft, sondern einfach auch, wie das Zusammensein irgendwie sortiert ist. Und wenn ich dann weiter gucke, so Teambildung auch im Alten Testament, Mose versucht sich aus der Berufung rauszureden, indem er sagt, Herr, toll, dass du mich für berufen hältst und eigentlich weiß ich auch, dass ich ein toller Typ bin, aber ich kann nicht gut reden. So, weil er sich um die Schwere der Aufgabe schon irgendwie im Klaren war. Und Gott sagt, ey, cool, ich schick dir den Aaron, tu deinen Job, reden kann er. So, und das zieht sich so durch, ganz viel ist das so Teamarbeit und auch im Neuen Testament. Jesus schickt die Jünger los, um so durch die Dörfer zu ziehen und sie sollen zu zweit gehen und zu dritt. Paulus ist nicht ohne Buddy losgezogen. Er hat immer einen Kumpel dabei gehabt und die haben dann irgendwie Sachen zusammen erlebt. So, und ich glaube, dass das einfach was ganz, ganz Wichtiges ist, was du für dich irgendwie in die Realität irgendwie schubsen darfst, dass du Teil eines Teams sein sollst. Und darum auch Kleingruppe bei uns in der Gemeinde. Darum auch Zweierschaft. Darum habe ich mich zum Beispiel bis jetzt immer ganz super gedrückt. Und ich merke, wie Gott mich aber immer mehr so in die Richtung drückt irgendwie, dass ich das endlich mal machen soll. So, und ich werde das jetzt auch mal angehen. Mal gucken, wer sich traut. Aber wir haben ja viele, viele mutige Menschen irgendwie so bei uns irgendwie so. Auch nochmal eine ganz wichtige Geschichte, auch so von so Teil eines Teams sein und was ich dabei irgendwie total super finde und eine super Geschichte finde, ist die Geschichte in Daniel 3. Da gibt es so diese Geschichte mit dem Nebukadnezar, das war irgendwie so ein wichtiger Typ damals, so knapp 300-400 Jahre vor Christi Geburt. Und der hat so die ganze Elite aus Israel damals irgendwie entführt. Finde ich übrigens echt witzig. Ist in der Geschichte selten gemacht worden. Meistens hat man immer die doofen Armen mitgenommen. Aber Nebukadnezar hat so die ganze Elite einmal so abgegriffen und hat sie so mitgenommen. So, und da gab es diese Geschichte, viele von euch kennen die. So, Nebukadnezar sagt so, hey, ist eine coole Idee, mich anzubeten, und macht ein riesen Standbild und alle sollen das tun. Und die Juden tun es nicht. Und es tun dann besonders so drei Freunde nicht, die eigentlich bei ihm schon einen relativ wichtigen Job haben. Und das lese ich kurz mal vor. Wie bin ich in der Zeit? Ach, hervorragend. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihm zu bringen. Das waren die, die nicht vor seinem Bild anbeten wollten. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen, wie wollt ihr Schadrach, Meschach und Abednego meinem Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit, sobald ihr den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier und der Doppelflöte, interessant, dass ihr es so offen, und alle anderen Instrumenten hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr aber nicht anbeten, dann sollt ihr zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Lasset sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand retten könnte. Da fingen Schadrach, Meschach und Abednego an und sprachen zum König Nebukadnezar, es ist nicht nötig, dass wir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns retten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand, o König, kann er retten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Den coolsten Satz in der ganzen Geschichte. Feuerofen ist spannend und da rein und raus ist auch sicherlich cool. Aber für mich ist der wichtigste Punkt in dieser Geschichte eigentlich der Satz, ja, mein Gott kann mich retten. Und selbst wenn er es nicht tut, tue ich es trotzdem nicht. Das finde ich cool. Ich kenne das eigentlich immer so aus irgendwelchen Marvel-Filmen, dass irgendwie so der Superheld kriegt irgendwie so eine Aufgabe gestellt und irgendwie schafft er das und zieht das irgendwie durch. Tada! So, je Hollywood-mäßiger, desto knalliger. So, aber auf jeden Fall kennen wir so dieses Mindset, so dieses im Kopf, jetzt kriege ich eine Aufgabe und das mache ich nicht und Gott wird mich retten und tada! Und irgendwie passiert's auch. So. Und die drei sagen ganz einfach stumpf, Gott kann uns retten. Es kann aber auch sein, dass wir gleich in den Ofen reingehen und das war's dann. In beiden Fällen beten wir dich nicht an. Punkt. Und ich glaube, das hängt total zusammen, dass das tatsächlich auch drei waren. So. Dass das wirklich Kumpels waren. Die haben sich angeguckt und haben gesagt irgendwie, nein, das machen wir nicht. Wir beten jetzt nicht diese falschen Götter an. Und auch du, Nebukadnezar, so mächtig du bist, das macht jetzt nichts an uns, ob wir da wieder rein und wieder rausgehen. Wenn ihr die Geschichte Daniel 3 mal weiterlest, was total super ist, Nebukadnezar guckt da rein. Die drei gehen wirklich in den Feuerofen. Und er sieht dann in dem Ofen nicht drei, sondern vier. Vier. Ist das cool? Es gibt viele Ausleger, die dann sagen, ja, das war Jesus, der daneben ihm stand oder so. Egal. Irgendjemand von Gott war dabei. Und denen ging's da richtig gut. Gut, vielleicht war es warm. Aber die sind da so wieder rausgekommen. So. Und das finde ich einfach cool. Und das erlebst du nur, wenn du Freunde hast. Darum, wichtiger Punkt, Teil 1, wichtiger Punkt, sei Teil eines Teams. Investier dich in Menschen. Investier dich in Freunde. Fütter die. Lad die ein zum Essen. Kerle gewinnst du immer über den Magen. Frauen über Zeit. Also habt einfach, verbringt Zeit miteinander, investiert euch, und das ist was ganz wichtig, und lass es vor allen Dingen nicht zu, dass Einsamkeit dich umgibt. Und das ist wirklich auch dein Ding. Wenn du darauf wartest, gefunden zu werden, wenn du so dieses innerliche Prinzessin-Syndrom hast, dass du jeden Tag ganz treu danach Ausschau hältst, dass der Ritter in Rüstung auf weißem Pferde vor deiner Hütte steht, dann befürchte ich, dass du sehr lange warten wirst. Du bist für deine Einsamkeit selber verantwortlich. Warum? Weil Gott dich ernst nimmt als Mensch. Eines der ganz interessanten Dinge, die Jesus Leuten häufig sagt, wenn er sie geheilt hat oder wenn er ihnen was beigebracht hat, dann sagt er ihnen noch diesen Satz: Geh hin und tu es, oder geh hin und tu es nicht mehr. So, so in der modernen Psychologie würde man jetzt sagen, oh Jesus, das kann man so sagen, aber schöner wäre jetzt, wenn du jetzt sagen würdest irgendwie, hey, wenn du noch mal eine Frage hast, dann kannst du gerne noch mal kommen, oder sonst irgendwie, Jesus sagt, und Gott traut dir zu, dass du dein Leben managen kannst, und er befähigt dich auch tatsächlich, wenn es um das Thema Einsamkeit geht, dich zu organisieren und zu gucken, hey, dafür gibt's Gemeinde, dafür gibt's Gemeinschaft. Nächster Punkt. Bleibe bei deinen Prinzipien. Das Wort Prinzipien ist mir so in den letzten Wochen so häufiger so aufgekommen. Prinzipien stammt ja von dem lateinischen Wort Principium. Principium. Und meint so viel wie Grundsatz, Ursprung, Beginn, Anfang. Und Prinzipien ist ja so, das ist so ein leichter Geschmack, der ist so geschmacklich, und so von dem, was du das mit einem macht, so gefühlt so leicht unterhalb von Wurzelbehandlung oder TÜV mit altem Auto, irgendwie so. Prinzipien ist so, aber was ist das? Kurzes Beispiel, kennt ihr das? Heutzutage gibt's ja ganz viel so Lebensberatungsliteratur, davon lebt eine ganze Industrie. Und das lässt sich immer meistens so darauf unterbrechen, auf so, hey, arbeite an dir, entwickel dich weiter, bleib ein Lernender, sei nie fertig. Und auch mit 55, 65 oder 75 kannst du heute noch einen Marathon schaffen. Du musst es nur wollen, dann schaffst du das auch. Aber ganz vor allen Dingen, bleib wie du bist. Und dann denkt man immer, aha, also wenn ich jetzt so bleibe, wie ich bin. Ich hatte diese Woche eine kurze Demutsübung. Ich hatte jetzt in dieser Woche bemerkt, dass Steffi meine Hemden anscheinend zu heiß gewaschen haben muss. Weil ich merkte, dass sich so gewisse Spannkräfte sich auswirkten. So. Und ich weiß natürlich als erwachsener, studierter Mensch, wo ich das gleich zu verorten habe, nicht bei mir. Und kann das auch super gut erklären als Sozialpädagoge. So, aber ich dachte dann, hey, bevor ich nochmal kurz so in so ein seelsorgerliches, hauswirtschaftliches Spezialthema mit meiner Frau einsteige, habe ich mir gedacht, stelle ich nochmal kurz auf eine Waage. Und da war meine Frage beendet. Jetzt habe ich tatsächlich auch kurz mit mir gerungen, ob des Zeitpunkts, weil eigentlich jetzt geht so die Zeit los. Ich habe Steffi extra gesagt, im November bitte noch keine Marzipankartoffeln kaufen, weil Marzipankartoffeln könnte ich mich von alleine von ernähren. So. Aber wahrscheinlich werden wir das jetzt auch doch mehr Richtung Weihnachten schieben. Prinzipien. Wofür sind Prinzipien gut? Prinzipien sind dafür gut, tatsächlich, dass man bei Dingen bleibt, die vom Anfang her wichtig sind. Und Prinzipien sind dann wichtig und sind dann richtig, wenn sie sich bewähren in den Momenten, wo es gut läuft, und in den Momenten, wo es nicht gut läuft. Das sind Prinzipien. Wir sind heutzutage so gepolt, dass wir eigentlich immer sagen, wir müssen unsere Einstellung immer an den Gegebenheiten anpassen. Das ist dieses, Politik, gut oder schlecht, manchmal so uns verkauft als Fahren auf Sicht. Fahren auf Sicht. Auf gut Deutsch, da hinten sehen wir einen Eisberg, fahren wir mal drumrum. Dann kommt nach einer Viertelstunde der nächste Eisberg, fahren wir mal wieder drumrum. Ein Prinzip wäre jetzt gewesen, warum fahre ich da, wo Eisberge sind? Ja, die Titanic wäre nicht gesunken, wenn die nicht den Weg genommen hätte, den sie genommen hätte, weil das war der kürzeste Weg. Auch da haben wir lernen können, nicht immer der kürzeste Weg führt zum Ziel. Jedenfalls nicht zu dem, wo die hin wollten, als sie da eingestiegen sind. So, und was ich glaube für Christsein ganz wichtig ist, ist tatsächlich so ein ganz wichtiges Prinzip, was einem Jesus am Ende nochmal vor die Nase hält in Offenbarung 2. Ich lese das jetzt nicht vor, sonst reise ich meine Zeit völlig. Aber da steht, Jesus schreibt der Gemeinde in Ephesus. 7 Sendschreiben, 7 Gemeinden, so Ephesus ist auch dran. Ephesus kommt an der ganzen Nummer eigentlich ziemlich gut weg. Also Ephesus sind nicht die Vollloser. Und trotzdem gibt es einen ganz knallharten Satz, Epheser 2, 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und ihr Lieben, wenn du in deinem Leben geistlich zurechtkommen willst, dann ist das der Standard. Die erste Liebe ist biblischer Standard. Jeder von euch, der länger als 2 Wochen verheiratet ist, weiß, wie es ist, wenn erste Liebe auch ein bisschen flöten geht. So, man nach so ein paar Jahren irgendwie sich so morgens irgendwie dann so aufwacht und aus der Entfernung in das Gesicht seiner Frau guckt. Hab ich immer Anlass zu großer Dankbarkeit. Aber das mag ja nun auch manchmal so sein, dass man so denkt, irgendwie nach so ein paar Jahren geht so diese erste Liebe total irgendwie flöten. Und dieses erste Verliebtheitsgefühl. So. Aber das ist nicht damit gemeint, wie du als Christ unterwegs so sein sollst und wie ich als Christ unterwegs sein soll. Der göttliche Standard, der Standard von Jesus. Das heißt, wenn Jesus eigentlich sagt, hey, ist das alles okay, wenn du bei der ersten Liebe bleibst. Das ist der erste Standard. Und ich finde, das ist so wichtig, so zu wissen, damit man nicht so, ich sag mal, so deutsch wird. Wir in Deutschland, wir kommen so schnell zu so einer intellektuellen Verfasstheit, dass wir sagen, ja, das ist so eins typisch deutsch ist, Bayern München in diesem Sommer hat Champions League gewonnen und 2 Tage später, großer Überschrift in der deutschen Zeitung, wie können wir jetzt diesen Erfolg für die Zukunft festhalten? Gar nicht. Ja, so, das ist aber so unsere deutsche Denke. So, wir versuchen das zu organisieren, intellektuell zu umgreifen, wortmäßig zu beschreiben und dann denken wir, haben wir es im Sack. So läuft's aber nicht. Sondern die Bibel sagt uns, die erste Liebe erhalten wir dadurch eigentlich intensives Lesen der Bibel im Gebet sein und Liebe zur Gemeinde. Bibel, Gebet, Gemeinde. Das, so hältst du deine Liebe frisch. Letzter Punkt. Was auch immer passiert, am Ende wird es gut. Ich hasse Kalendersprüche. Wirklich, nichts entmutigt mich mehr. Also wenn ihr mich echt ärgern wollt oder so, oder wenn ihr sicher sein wollt, dass euer Geschenk sofort bei mir in den Ofen wandert, ist, schenkt mir irgendeinen Kalender mit irgendwelchen Aneinanderreihungen von irgendwelchen schlauen Sprüchen von irgendwelchen Menschen. Finde ich schreiend blöd. Nichts für, kennt ihr das, ich mache mal das Beispiel, weil du hast irgendwie total eine anstrengende Woche und so und es ist dir in dieser Woche ist dir echt nichts gelungen irgendwie, es ist alles irgendwie Grütze gewesen irgendwie so und dann reißt du so ein Kalenderblatt ab und dann erzählt dir irgendwas von Gänseblümchen, Einhörnern und Regenbogen. Und du denkst so, ja, das habe ich jetzt noch gebraucht. Danke. Ja, ich weiß, ich bin blöd, jetzt habe ich sogar schriftlich. So, und diese Kalendersprüche finde ich total blöd. Manchmal den einen oder anderen finde ich doch ganz interessant. Und einen, der wird so Oscar Wilde zugeschrieben, den mag ich tatsächlich auch sehr. Der hat übrigens den schönen Spruch gebracht, die Zeit nehme ich mir jetzt. Der hat den schönen Spruch gebracht, irgendwie, den ich gerade hier euch jungen Kerlen, vergesst ihn sofort oder sagt ihn nicht, wenn ihr das erste Mal ein Mädel trefft, wo ihr denkt, da habe ich jetzt Ambitionen. Aber der hat einen schönen Spruch zu Mädels gesagt. Und zwar hat er gesagt, wer eine schöne, kluge und fleißige Frau sucht, sucht nicht eine, sondern 3. Also inhaltlich bin ich natürlich sehr kritisch jetzt, was er da so gesagt hat. Aber tatsächlich finde ich ihn nicht so schlecht. Was er aber noch gesagt hat, war der Spruch, am Ende ist alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Am Ende ist alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Und damit hat er was, damit finde ich, hat er auch was Göttliches getroffen. Aus Versehen. Das ist so diese kaputte Uhr, die zweimal am Tag auch richtig geht. Und da hat er aber recht. Warum? Lutz hat das mal in der Predigt vor einem halben oder einem Jahr gesagt, irgendwie so. Das ging so sinngemäß. Wir sind alle eigentlich angelegt auf Happy End. Ich persönlich mag total Filme, die auf Happy End rausgehen. Das muss nicht immer so völlig mit Schleife sein, aber trotzdem, dass man das Gefühl hat, ja, das hat irgendwie ein gutes Ende und der Böse ist tot oder auf jeden Fall im Knast oder ganz lange irgendwie weg und die mögen sich und heiraten, kriegen ganz viele Babys. So, das ist so meine Vorstellung von guten Filmen. So. Und nichts finde ich schlimmer, als wenn ich einen Film gucke und der geht irgendwie so blöd aus. Wir haben neulich nochmal vor einem Jahr haben wir uns irgendwie so einen Film geguckt, irgendwie so, da der Film machte so ein paar Schleifen irgendwie und zum Schluss irgendwie waren alle tot. Und ich dachte mir so, ich habe gerade zwei Stunden, ich habe 2 Tonnen meines Lebens in eine Tonne getreten irgendwie. Einfach, ich hätte auch jetzt draußen Blümchen zählen können, das wäre schöner gewesen als das. Am Ende ist alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Das hört total platt an, aber das ist so. Und ich glaube, dass Gott das in uns angelegt hat. Gott hat uns unser Ende, unser eigenes Ende, hat er schon in uns angelegt, in dem Moment, wo er uns gedacht hat. Und dieses Ende soll gut sein. Das ist so eine interessante Dualität. Wir sind völlig frei in der Entscheidung, wie das Ende aussehen wird. Aber der göttliche Plan ist, dass es gut sein soll, dass es ein gutes Ende hat. Wird es auf dem Weg immer gut laufen? Nein, leider nein. Hier sitzen viele, die wissen auch, dass Scheiße klebt. So. Aber das Wichtige ist, wir sind darauf angelegt, dass es gut ausgeht. So. Jesus, es ist gut ausgegangen. Das war eine Riesenschleife, die der hat nehmen müssen. Und er hat auch in der Bibel hat er auch einen riesen Cliffhanger irgendwie organisiert, irgendwie, dass er so aufgehoben wird gen Himmel mit Engel. Und dass Engel hinterher sagen, Leute, guckt nicht mehr nach oben, bei euch geht's jetzt weiter, der Heilige Geist kommt irgendwie, bam, und dann geht's total los. Und wenn ihr ihn das nächste Mal seht, dann wird's richtig cool. Und so auch ist das tatsächlich bei uns auch angelegt und auch bei dir. Deine Geschichte, auch wenn es jetzt im Moment gerade vielleicht blöd läuft, geht gut aus. Wenn du bei Jesus bleibst, geht deine Geschichte gut aus. Das verspreche ich dir. Bleibst du Nachfolger Christi, geht deine Geschichte gut aus. Und das ist so das Letzte, was ich sagen wollte. Dinge, die dir das geistliche Leben erleichtern. Sei Teil eines Teams, bleibe bei den Prinzipien. Und was auch immer passiert, am Ende wird alles gut. Und das ist jetzt nicht Ende von Märchenstunde, sondern einfach geistliche Realität. Und alles andere, was dir der Teufel einreden will, ist nicht geistige Realität. Und dafür sind wieder die Prinzipien da, dass ich einfach weiß, woran glaube ich denn? Wo bin ich angefangen mit Jesus? Was ist wichtig? Und dann ist noch, und wenn ich das auch nicht verstehe, sind dann aber meine Freunde wichtig, die ich einfach fragen kann und sagen kann, hey, wie seht ihr das gerade? Oder mir geht's gerade nicht gut, betet gerade für mich. Oder wenn das auch nicht geht, wenigstens ertragt meine Gesellschaft bitte und habt mich jetzt einfach mal ein bisschen lieb. Das hilft mir jetzt gerade auch ein paar Meter weiter. Und mit dem Ding kommst du auch gut durch Corona. Lieber Vater, danke fürs Hiersein. Danke, dass wir als Gemeinschaft mit dir unterwegs sind. Danke, dass du in uns viele gute Dinge angelegt hast, mit denen wir gut durchs Leben kommen können. Und dass, wenn wir dir hinterhergehen und dir nachfolgen, du uns zu guten Quellen führen wirst. Und lass uns dieses Gemeinschaftsding nicht aus den Augen verlieren. Lass uns nicht unsere eigene Einsamkeit einfach akzeptieren und ertragen, sondern lass uns das dahin gehen, wo Menschen sind, wo deine Menschen sind. Und lass uns dann einfach einander dann einfach inspirieren und auf dich ausrichten und uns von dir beschenken lassen für das, was du uns alles noch geben willst. Danke. Amen.